Guten Morgen auch von mir, alle die hier seid, die in der Ferne zuschaut, zuhört. Was ist möglicherweise eine der ganz präsenten Fragen am Tag nach 24. Dezember, am Tag nach dem Heiligen Abend? Habt ihr das richtige Geschenk bekommen? Vielleicht, oder? Oder vielleicht noch, habt ihr verstanden, was ihr geschenkt bekommen habt? So, ja, vielleicht. Vielleicht hat der eine oder andere eine Spielanleitung lesen müssen gestern Abend noch, hat nicht ganz gleich verstanden, was das ist. Vielleicht sind noch manche Tiefen in dem Geschenk versteckt, das ihr heute noch nicht erahnt habt. Und dann ist es gut, eine Betriebsanleitung zu lesen, oder? So, der Mann macht das nicht, wir werden es heute machen. Und zwar Bedienungsanleitung. Wir werden heute die Bibel aufschlagen und uns anschauen, was Gott uns an Weihnachten für ein Geschenk gemacht hat. Und jetzt, ihr habt verstanden in vieler Hinsicht, aber wisst ihr, manche Sachen, Details, die vergessen wir entweder wieder oder wir müssen sie noch lernen, weil das Evangelium in seiner Tiefe so unergreiflich, unerschöpflich ist, dass wir immer und immer wieder uns daran erinnern müssen, was hat Gott uns für ein Geschenk gemacht. Ich möchte zur Einleitung lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 12. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das ist genau dieses Bild. Ihr sitzt so an einem Weihnachtsbaum und da liegt irgendwas und denkt so, okay, interessant, was ist das wohl? Und Gott sagt im Evangelium, ich habe euch den Geist gegeben, der euch das jetzt auspackt und erklärt. Vers 13, die wir auch verkündigen, nicht mit Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Das ist Funktion von Predigt, an jedem Sonntag übrigens. Heute aber auch, wir schauen uns an, was hat uns Gott im Evangelium geschenkt. Und weil er sagt, geistliche Dinge wollen wir geistlich erklären und der Geist braucht, muss wirken, möchte ich beten. Jesus, wir haben uns gestern Abend in den Kreisen, wo wir gefeiert haben, beschenkt, mehr, mal weniger. Um uns daran zu erinnern, dass du uns überreich beschenkt hast. All diese Kleinigkeiten, vermutlich in Geschenkpapier eingepackt, sind ein kleiner Schatten, ein kleines Bild dafür, was wir im Evangelium bekommen haben. Ein übermäßige Herrlichkeit, die kein Mensch verstehen kann, die wir auspacken und Jahr für Jahr und immer weiter an jedem Tag. Und wir werden es nie auf dieser Erde in Fülle begreifen. Wenn wir bei dir dann sein werden, Jesus, dann werden wir vor dir stehen und dich, weil du das Geschenk bist, anschauen in Ewigkeit preisen. Und in dieser Zeit, da haben wir die Verheißung, du hast uns deinen Geist gegeben, der uns erklärt. Und das bitte wirke heute Morgen, dass wir an dieses Geschenk von Weihnachten mit hineingenommen werden, erinnert, belehrt werden, ermahnt, getröstet, ermutigt werden. Vater, im Namen Jesu, wie du es durch den Apostel Paulus formuliert hast, so wollen wir bitten, schenke dieses Wunder heute Morgen. Amen. Und du, ich möchte gleich den Text lesen. Und du, Bethlehem Ephrata, ich schlage es auf, sorry, Micha 5, ich war zu schnell. Micha 5 wollen wir lesen. Ich hatte die Hoffnung, dass ihr stehen bleibt. Hat nicht funktioniert. Micha 5, ab Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir kommen, der Herrscher Israels sein wird, soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie hingeben bis zu der Zeit, der eine Gebärende geboren hat. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird dastehen und seine Herde weiden, in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Frieden sein, wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in unsere Paläste treten wird, so werden 7 Hirten, 8 Menschenfürsten gegen sie aufstehen. Und sie werden das Land Assyrien mit dem Schwert weiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Und er wird uns von Assyrien retten, wenn es in unser Land kommen und wenn es unsere Grenzen treten wird. Das ist das Geschenk, das wir heute uns anschauen wollen, das der Herr uns zu Weihnachten gemacht hat. Wir wollen ganz kurz uns erinnern, Micha, ein alttestamentlicher Prophet, der im Voraus das Ankommen des Heiles Gottes verkündigt. Der gibt schon mal einen Blick an und sagt, das wird Gott tun, wenn er kommt, um sein Heil aufzurichten. Und Micha ist in 3 Abschnitte gegliedert. Wir haben hier den mittleren Abschnitt, wo er beschreibt, die Herrscher des Volkes damals, sie waren eigenmächtig, böse, schlechte Herrscher. Und dann beschreibt er, da kommt eine Zeit, Micha 4, und am Ende der Tage, so heißt es, da wird Gott herrschen von Zion aus und er wird die ganze Welt in Frieden bringen durch sein Wort. Aber Micha sagt, liebes Volk, bis dahin braucht es noch Zeit. Ihr habt noch manche Drangsal vor euch. Aber wisst ihr was? Genau diese Drangsal, das ist der Weg, wie ich mein Heil bereiten wird. Und dann setzt er an und sagt, und du, Bethlehem Ephrata. Er nimmt Bethlehem Ephrata in den Blick und da passt diese Schriftlesung richtig gut. Wissen wir, was Bethlehem Ephrata ist? Wir haben es gerade gehört, oder? Das ist dieser Ort, wo Ruth 4 sich abgespielt hat. Das ist dieser Ort, an dem die davidische Linie aufgebrochen ist. Das ist dieser Ort, wo der Ruth, dieser Nachkomme, geboren ist. Und dann ging mehrere Generationen ins Land und dann wurde David geboren, genau an diesem Ort. Später kam Samuel, hat diesen David gesalbt und er ist nach Jerusalem gegangen. Das ist dieser Ort, wo der König herkommen sollte. Und das ist dieser Ort, so haben wir es gestern gehört, wo Gott den Josef und die Maria hingeführt hat, um dort seinen Sohn gebären zu lassen, um seinen Sohn auf diese Welt kommen zu lassen. Es ist ein kleiner Ort. Es ist hier im Kontrast zu diesem Buch, ist es ein ganz starker Kontrast. In Kapitel 4 kommt 16 Mal Jerusalem plus Zion und so weiter. Diese große Prunkstadt, die am Gipfel der Erde stehen wird, um die Welt zu beherrschen. Diese mächtige Stadt, die spricht er an und dann wendet er seinen Blick und sagt, und du, Bethlehem Ephrata, du kleine Stadt, aus dir wird das Große hervorkommen. Warum nicht in Jerusalem? Weil dort Menschen regiert haben, weil dort gottlose Menschen ihr Unwesen getrieben haben und weil dort, wir lesen Vers 10 in Kapitel 4, weil dort Gericht herrscht. Ruth 4, Vers 10, Tochter Zion, wie eine Gebärende, denn nun wirst du aus der Stadt hinausziehen und auf dem Feld wohnen und bis nach Babel kommen. Das ist Gottes Wort, Jerusalem, du starke, mächtige Stadt, ich werde dich richten. Aber nicht so Bethlehem, Ephrata. Es heißt hier zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Wir können es auch übersetzen, zu klein, so macht es Hermann Menge, um zu den Hauptörtern Judas zu gehören. Der Ort, wo ich herkomme, 6.500 Einwohner ungefähr, Stadtrecht, und da ist man stolz drauf. Wir haben Stadtrecht, wir sind nicht Dorf Güglingen, also nicht wie das Industriegebiet, sondern Güglingen mit Endsilbe noch. Da ist man stolz drauf, Stadt Güglingen. Die nebendran, 2.500 Einwohner, 4.000 Einwohner, das sind keine Städte, das sind Dörfer. Juda hatte kein Stadtrecht. Das ist eigentlich dieses Wort hier, gehörst, hast keine Tausendschaft. Das meint, wenn man dich aus dir eine Armee aufstellt, das sind nicht 1.000 kriegsfähige Männer in deiner Stadt. So ein kleines Ding, das ist dort nicht. Vielleicht tatsächlich Mann, Frau, rechnen wir es zusammen, das sind vielleicht tatsächlich 3.000, 4.000 Einwohner. Kleines Ding. Und da sagt Gott, dich suche ich mir aus, kleine Stadt. Schon hier können wir innehalten. Was ist Gottes Botschaft in dem, dass er sich diesen Ort aussucht? Ja, Juda, ja, Königsstadt, aber klein und erbärmlich. Gestern haben wir von einer Krippe gehört. Das war das Zeichen, das ist. Wir können vielleicht, wenn wir dieses Predigten von gestern heute zusammenführen, ja, Bethlehem, aber nicht Herberge in Bethlehem, nein, sondern Krippe in Bethlehem. Er steigert es nochmal. Das ist der Ort, an dem Gott geboren wird. So heißt es hier. Aus dir wird hervorkommen der Herrscher. Und wer ist dieser Herrscher? In der Schrift, wenn ein Name vergeben wird, müssen wir aufpassen, welcher Name wird vergeben. Es ist nicht, ihr könnt jetzt sagen, du Herrscher der Messias, und wir würden wissen, wer es ist. Du Herrscher Sohn Davids, wir würden wissen, wer es ist. Aber was beschreibt er hier? Was sagt dieser Vers 1? Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher Israels sein soll. Und schaut mal, seine Ursprünge sind von der Urzeit her, von den Tagen der Ewigkeit. Es kommt der ewige Gott. Seine Ursprünge, wir können übersetzen, seine Ausgänge. Was meint es? Es meint der, im Bild gesprochen, eröffnet den Himmel und kommt auf diese Erde. Und zwar nicht erst vor 2000 Jahren in Bethlehem Ephrata. Nein, er kommt in der Geschichte immer und immer und immer wieder. Ich habe mir ein paar Berichte rausgeschrieben vor dem Gericht über Sodom und Gomorra. Wer erscheint dem Abraham? Er, der Herrscher, der Ewige. Am brennenden Dornbusch. Wer spricht mit Mose? Er, der ewige Herrscher. Wer begegnet Josua, der Herrführer des Herrn? Er, der ewige Herrscher. Wer begegnet dem Gideon, wo er klein und schwach war? Der Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus. Wer begegnet den Eltern von Simson? Der gleiche. Und wer ist es? Jesaja 37, der 185.000 Soldaten von Assyrien in einer Nacht schlägt. Er, dieser ewige Herrscher, er ist es. Er kommt. Und wisst ihr was? Das ist noch untertrieben. Das ist nämlich der, was hier heißt, seine Ausgänge sind von der Urzeit her, ja, seit Adam. Aber was steht hier weiter? Was steht dort im Text? Von den Tagen der Ewigkeit. Wisst ihr, dass dieser Herrscher existiert hat, bevor diese Erde geschaffen wurde? Von den Tagen der Ewigkeit her. Er hat schon gehandelt, was auch immer das bedeutet. Ich habe in der Schrift keine Stelle gefunden, die uns das beschreibt. Aber er ist ausgegangen vor 1. Mose 1, Vers 1 und hat gehandelt und hat dort schon gewirkt. Dieser Ewige ist der Herrscher von Israel. Darf ich noch auf ein kleines Wort in diesem Vers hinweisen? Ich lese diesen Vers nochmal von vorne. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen und so weiter. Für wen tritt dieser ewige Herrscher auf? Was sagt dieser Text? Tritt er auf, zu sagen, auch die armen Menschen, und sie brauchen Heil, und ich komme für sie, um sie zu erlösen, dass es ihnen gut geht? Oder tritt er auf für den Herrn, weil der Herr sagt, er wird mir hervorkommen. Der Herr Jesus Christus kommt auf diese Erde nicht in erster Linie für den Menschen, sondern von Gott zu ehren. Ich möchte euch zwei Bibelstellen aufschlagen, und zwar in Hebräer 10. Gebt mal mit mir in Hebräer 10. Schon ein Zitat aus dem Alten Testament, das er hier hat, wo er seinen Dienst beschreibt. Und dort spricht der Herr Jesus, mit was für einem Anliegen er auf diese Erde gekommen ist. Hebräer 10, Vers 7. Ihr könnt es auch nachlesen im Psalm 40. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das war sein Anliegen. Ich tue Gottes Willen. In diesem Zusammenhang, ich erfülle das Gesetz, ich lebe ein vollkommenes Leben, um Gottes Willen zu tun. Oder der Herr Jesus selber in Johannes 17 fasst seinen Dienst zusammen am Ende, kurz bevor er sich den Menschen übergibt und beschreibt dort, was er getan hat auf dieser Welt. Johannes 17, Vers 4. Das war der Dienst des Herrn Jesus auf dieser Welt. Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk, das habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Er sagt, Gott, ich habe von dir ein Werk bekommen, deinen Willen will ich tun. Dieses Werk habe ich vollbracht und ich habe dich darin verherrlicht. Dieser ewige Gott, der sich für Bethlehem Ephrata entschieden hat, hat sich entschieden, ein Leben zu leben für den Herrn allein und für ihn zu leben. Es geht dort nicht zunächst einmal um den Menschen, sondern um die Herrlichkeit Gottes, damit er gepriesen wird. Deswegen ist dieser Ewige auf diese Welt gekommen. Wenn aber dieser Ewige Mensch wird, wer ist er dann? Wir gehen zurück zu Micha und ich möchte dort in Kapitel 4 einen Vers lesen, wo er beschrieben wird, wer ist dieser Ewige? Und das ist eine der zentralen Wahrheiten, die er es nicht neu lernt, vermutlich, aber in die es immer wieder wichtig ist, sich daran zu erinnern. Die vom Glaubensgrundkurs, vor 3 Wochen hatten wir es, eine Stelle, die erst Jesus Gott ist. Ich habe gesagt, ihr müsst eine auswendig lernen. Hier hätten wir noch eine. Könnt ihr kurz euch überprüfen, habt ihr sie im Kopf? Alle anderen, das ist eine gute Sache. Das ist so wichtig, diese Wahrheit. Wissen wir, dass Jesus Gott ist und können wir in der Schrift unseren Finger auf eine Bibelstelle legen? Micha 5, Vers 1 wäre eine davon. Oder Vers 7 in Kapitel 4. Und ich werde das Hinkende zu einem Überrest und das weit Entfernte zu einer gewaltigen Nation machen. Und der Herr wird König über sein auf dem Berg Zion. Es ist der Herr, der dieser König ist. Der Herr, der JHWH. Er herrscht als König. Oder wie es Jesaja sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede. Das ist dieser Herrscher, der auf diese Welt gekommen ist, um Gottes Heil zu vollbringen. Das sagt uns dieser erste Vers. Dieser erste Vers spricht über Demut und Herrlichkeit. Er spricht Demut für uns, weil der Herr, der Ewige, nicht für uns kommt, sondern für Gottes Herrlichkeit, was Auswirkungen auf uns hat. Er spricht von Gottes Demut, weil sich Gott dieses kleine Bethlehem Ephrata aussucht. Und er spricht von Gottes Herrlichkeit, weil dieser herrliche Gott auf dieser Welt kommt, um Herrscher zu werden. Was ist die Auswirkung davon? Zunächst einmal gibt es eine Auswirkung für die Zeit, in der Micha lebt. Guck mal in Vers 2 in Kapitel 5. Micha 5, Vers 2. Dieses erste Wort. Jedes Wort in der Schrift ist so wichtig und vor allem diese Verbindungsworte. Darum, jetzt kommt die Folge. Warum? Weil dieser Ewige schon immer und immer und immer wieder ausgegangen ist. Weil er gesagt hat, ich habe mich euch vorgestellt am Dornbusch. bei Abraham, bei Gideon, bei Josua und so weiter, immer und immer wieder. Darum wird er sie hingeben bis zu der Zeit, da ein Gebärender geboren hat. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Gott sagt hier, und das ist seine Botschaft an das Volk damals, ich habe mich offenbart, immer und immer und immer wieder. Und wisst ihr was? Ihr habt es ignoriert. Ihr habt mich, den Ewigen, der schon immer hervorgeht, nicht beachtet. Und wisst ihr, was die Folge davon ist? Gericht. Ich gebe euch hin, hier im Kontext ganz unmittelbar, nicht an Assur, sondern an Babel. Ich treibe euch ins Exil und dort werdet ihr versklavt werden. Und ihr werdet kein Heil haben, bis die Gebärende geboren haben wird. Erst dann wird das Heil Gottes kommen. Was wird passieren? Wer ist diese Geborene, die Gebärende, die geboren hat? Das ist ein Zungenbrecher. Wer ist diese eine? Wir kennen ihren Namen, oder? Das ist die Maria. Die Maria, die den Herrn Jesus geboren hat. Sie ist die, Jesaja, warum ziehe ich Jesaja heran? Die waren Zeitgenossen, die haben zum Teil den gleichen Text. Könnt ihr mal zu Hause vergleichen, Micha 4 und Jesaja 2. Das sind 1:1 der gleiche Text. Die zwei waren Zeitgenossen. Sein Zeitgenosse sprach, übrigens, Jesaja, der Akademiker, wir hatten das neulich am Glaubensgrund, was habt ihr nicht mitgekriegt? Das war der Akademiker, der war in Jerusalem, der hat die große, gewaltige Botschaft an die Herrscher gerichtet und Micha war der auf dem Land, der zu Bethlehem Ephrata spricht und so weiter. Ganz unterschiedliche Personen, aber sie haben die gleiche Botschaft. Und der eine sagt, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird seinen Namen Immanuel nennen. Wir haben es heute schon gesungen. Und der andere sagt, die Gebärende wird gebären, diese Frau, das ist die gleiche, die Maria. Sie wird diesen Ewigen zur Welt bringen. Und was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, das Exil, das Gericht über das Volk Gottes hat ein Ende, weil Christus ins Exil gegangen ist auf Golgatha. Es hat ein Ende und so heißt es hier im Text, darum wird er sie, Vers 2, hingeben bis zu der Zeit, der eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Das heißt, der Rest, der durch all diese Drangsal hindurch trotzdem am Herrn festhält, der da noch lebt. Und er wird, schaut mal dieses kleine, so süße Wort, der Rest seiner Brüder, nicht der Rest eurer Brüder oder der Rest von Brüdern. Nein, es ist von seiner. Wer ist dieser Seine hier? Es ist der Ewige. Der Ewige hat Brüder. Es ist der Rest von seinen Brüdern. Der Hebräerschreiber, ihr könnt mal Römer 8 aufschlagen, der Hebräerschreiber sagt, dass Jesus Christus uns Brüder nennt, weil wir alle von einem sind. Sowohl der Herr als auch wir. Und Paulus schreibt es sehr ähnlich in Römer 8. Und zwar in Vers 29. Denn welche er vorher erkannt hat, das heißt die, zu denen er Beziehung aufgenommen hat vor Ewigkeit, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist die Erlösung in Christus. Es hat hier was mit Auferstehung zu tun. Und er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, damit viele durch ihn erlöst werden. Und das ist, was Micha sagt. Dann tritt der Sohn auf und der Rest wird sich bekehren, wird umkehren zu dem Volk Israel. Und das sind seine Brüder vom Herrn. Wusstet ihr, dass euer ältester Bruder, egal wie viel ihr in der Reihe seid, euer ältester Bruder ist ewig, wenn ihr im Herrn seid. Der ist ewig, das ist der Erstgeborene, das ist der Älteste unter euch. Was sagt dieser Text hier? Wir gehen zurück zu Micha. Was sagt er? Wir lesen in unseren Bibeln, dass der Rest seiner Brüder zurückkehren wird. Und das Bild ist, sie sind in Babel und sie kehren zurück. Dann mal zwischenzeitlich an den Tempel und dann ist das Bild übertragen, zu sagen, sie kehren zurück zum Herrn, in die ewige Heimat. Und unsere Bibeln übersetzen dieses Wort zurückkehren. Wir könnten es auch anders übersetzen mit bekehren. Das ist im Hebräischen das gleiche Wort. Zurückkehren oder bekehren. Und das ist ein Wort, mit dem wir viel anfangen können. Der Text hier, der Vers 2 sagt, ich habe mein Heil offenbart immer und immer wieder, aber ihr habt mich ignoriert. Ihr habt mich nicht wahrgenommen. Das trifft auf jedes Leben zu. Keins, nehmen wir unsere Tochter, 1,5, ein bisschen mehr, sitzt hier und der Herr spricht zu ihr. Aber sie ist zu schwach, das zu hören. Das wird ganz offensichtlich, oder? Sie ist zu schwach. Und all die, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, haben Jahre für Jahre das Evangelium gehört in den Gottesdiensten und haben ihn ignoriert. Immer und immer wieder. Bis dann einmal, ich kenne es in meinem Leben, und dann sagt der Herr, jetzt geht's los hier. Und da, du bist gemeint. Aber bisher haben wir ihn ignoriert. Stellt euch vor, dieser Ewige, der sich die Mühe macht, Menschen zuzurüsten, sein Wort verfassen zu lassen, diesen Geist in diese Welt zu geben. Und der Mensch hat nichts Besseres zu tun, wie zu sagen, interessiert mich nicht, ignoriere ich. Und selbst von denen, die heute da sind und bisher noch nicht vom Herrn gehört haben, haben in diesem Gottesdienst genug Evangelium gehört, um vor dem Herrn aufs Angesicht zu fallen. Die gestern da waren, haben das Evangelium gehört. Aber ihn zu ignorieren, das sagt der Herr, das ist Gericht. Aber wisst ihr was? Der Herr ist gekommen und die Möglichkeit zur Bekehrung ist da. Wir können uns, nein, der Herr lädt ein, der Herr bekehrt sein Volk. Und so ist der Aufruf heute an jeden, der da ist, kehre um zum Herrn. Ignoriere ihn nicht weiter, sondern kehre um unter diese Herrschaft des Herrn. Woher weißt du, woher weiß ich, dass ich zum Herrn gehöre? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine ausführliche, du kommst die nächsten Wochen und Monate und hörst die Predigten zum ersten Johannesbrief. Das ist eine sehr gründliche, ausführliche Art und Weise. Gehöre ich zum Herrn? Bin ich ein Teil des Restes dieser Brüder? Die kurze Version wäre, Vers 4 heißt es, und dieser wird Friede sein. Hast du Frieden mit Gott? Kannst du in deinem Herzen mit deinen Lippen bekennen, aufrichtig, ich habe Frieden mit Gott. Ja, es ist mein Bruder und ich liebe ihn. Wenn du dieses Zeugnis geben kannst, dann gehörst du zu diesem Rest, der sich bekehrt hat, der umgekehrt ist. Dieser ewige Gott, dieser ewige König ist Mensch geworden, um die Menschheit zur Umkehr zu rufen, um zu sagen, ich habe euch hingegeben, aber ihr dürft zu mir umkehren. Und er wirkt und er schenkt Frieden. Was ist das für eine Herrschaft, die er angetreten hat? In die Verse 3 bis 4 und 5 erklären uns jetzt, geben uns Einblick hinein in diese Herrschaft, die der Herr gegeben hat. Was, unter was für einen König stelle ich mich? Ich lese die Verse 3 bis 4 am Anfang. Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erden. Und dieser wird Frieden sein. Wenn Assyrien in unser Land kommt und es unsere Paläste betritt, so werden wir 7 Hirten und 8 Menschenfürsten dagegen aufstellen. Und so weiter. Und sie werden die Feinde dann richten. Was ist das für ein Herrscher? Dieses Buch Micha nimmt uns mit hinein und sagt, ihr habt schlechte Herrscher. Sie unterdrücken euch. Denkt, das arme Volk im Land, das ist die Hörerschaft von Micha. Die dort, wir würden sagen, die dort in Berlin, die unterdrücken das Volk auf dem Land. Und jetzt sagt er, da kommt ein anderer Herrscher. Und es ist nicht wie Wahlversprechen, ich mache alles besser und so weiter und dann, was ändert sich, sondern es ist der Herr, Der Ewige kommt und er wird auftreten. Und schaut mal, was ist er für ein Herrscher, Vers 3? Und er wird dastehen oder auftreten und seine Herde weiden. Er sagt, ein passendes Bild, wo meine Herrschaft zu beschreiben ist, ich bin ein Hirte, ich bin der gute Hirte. Er ist das. Im Volk Israel war es schon immer so, dass die Führer als Hirten beschrieben wurden. An wen denkt ihr? Richtig, an David. Josua. Es wird über Josua geschrieben, muss ich schauen, wo es steht. 4. Mose, dass Josua das Volk nicht aus- und einziehen soll wie ein Volk, das ohne Hirten sein wird, sondern es bekommt einen Hirten. Mose und dann danach Josua. Er war einer der ersten Hirten des Volkes. Und so ist der Hirte im Volk immer, der Herrscher im Volk, die guten Herrscher immer ein Hirte gewesen, der auf sein Volk aufgepasst hat. Was tut ein Hirte? Was tut ein Hirte mit seinem Volk? Wir haben gesehen in Vers 3, er sammelt sie. Er sammelt sie zusammen, er bringt sie zusammen, er sammelt seine Herde zu sich, seine Gegenwart. Das ist, was der Herr tut. Wir werden sehen in Vers 4, er bewahrt sie vor den Feinden, er hat auf sie Acht. Und ich möchte eine Stelle lesen aus Markus, Kapitel 6. Ich muss es kurz suchen. Ja, genau, Kapitel 6. Wo der Herr Jesus Christus sich selber als Hirte bezeichnet, wie er über sein Volk herrscht. Er guckt sich die Volksmenge an und sieht, na komm, wir lesen es, da steht es im Text. Markus Kapitel 6, Vers 34. Und als er, Jesus, ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und was tut er? Und er fing an, sie vieles zu lehren. Ein Hirte versorgt sein Volk. Er lehrt sie, er rüstet sie zu. Er sagt ihnen, guck mal, diese Disteln da, die isst du dir besser nicht. Das gibt ein ungutes Gefühl in deinem Gaumen. Er sagt ihnen, das lass, das guck, das darfst du essen. Und so ist der Herr, der sein Volk ernährt, der sein Volk Nahrung gibt durch das Wort Gottes, der sie versorgt, der sie mit seinem Geist ausrüstet. Der Herr Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde, oder? Nicht in leiblicher Gestalt. Wie leitet er sein Volk? Wollen wir mit Michael uns das anschauen? Er sagt uns nämlich, wie leitet der Herr sein Volk heute? Ich lese dort den Vers 4. Und dieser wird Friede sein, wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in unsere Paläste treten wird, so werden 7 Hirten und 8 Menschenfürsten dagegen aufstehen. Schaut mal, interessant, da ist dieser große Hirte und er sagt, dann kommt der Feind und plötzlich wird nicht mehr von ihm gesprochen, sondern es gibt 7 Hirten. 7, prophetische Literatur, das heißt Symbolsprache, das heißt genug Hirten für alle da und die werden das Volk verteidigen. Kennt ihr diese Hirten? Ich kann euch Namen nennen. Da sitzt einer, heißt Alfred, da hinten sitzt ein zweiter, heißt Viktor, Willi. Das sind unsere Hirten, die der Herr eingesetzt hat. Durch sie tut der Herr seinen Dienst unter uns als im Volk Gottes, indem dass er sie lehrt, indem dass er sie sammelt, indem dass er sie bewahrt. Der Herr hat die Ältesten in einer Gemeinde eingesetzt. Das ist ein weiteres Geschenk, um sein Volk zu bewahren, um sie ans Ziel zu bringen. Übrigens, danach in Vers 5 wird wieder beschrieben, dann greift Assyrien an und dann ist doch wieder der Herr, der bewahrt. Warum? Weil der Herr derjenige ist, der in den Ältesten, in den Hirten am Wirken ist. Woher wissen wir, dass dieser Herr uns wirklich zu bewahren vermag? Was sagt uns hier dieser Text? Ich möchte nochmal Vers 3 lesen. Und er wird dastehen und seine Herde weiden. Schaut mal, in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Dieser Ewige, der kommt, wird die Kraft des Herrn, des allmächtigen Gottes für sich in Anspruch nehmen. Im Namen des Herrn zu handeln, heißt in seiner Autorität, in seiner Beauftragung. Gott stellt sich zu ihm. Und es steht hier nicht nur im Namen des Herrn, sondern in der Hoheit des Namens des Herrn. Das heißt in höchster Autoritätsebene. Und ich meine es nicht Bundeskanzler, Bundespräsident, sondern noch darüber hinaus in göttlicher Autorität. Der, der alles in seiner Hand hat. Ich kenne meine Schafe und meine Schafen kennen mich und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und wisst ihr, was der nächste Satz ist? Ich und der Vater sind eins. Das ist die Autorität. Warum vermag der ewige Gottessohn sein Volk zu bewahren? Weil es in der Kraft Gottes tut, in seiner Autorität und in seiner Kraft. Vielleicht mag jemand einwenden, okay, er mag mich zu bewahren in Bethlehem, okay, vielleicht auch Jerusalem oder Israel oder wo auch immer, hier. Aber wie ist es auf der ganzen Welt? Wie ist es in dieser Welt? Bewahrt mich Gott dort an jedem Ort? Er sagt hier uns dieser Text, Vers 3 am Ende, und sie werden wohnen hier im Sinne von sicher wohnen. Sie werden wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und unser Herr sagt, es genügt nicht, sondern mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Herr sagt, alles ist mir gegeben. Das ist die Autorität, wie der Herr seine Herde weidet. In dieser mächtigen Autorität. Und was ist die Folge davon? Wenn der Herr durch sein Volk weidet, das heißt all die, die sich zu ihm bekehrt haben, wenn er sie weidet, was ist die Folge davon? Wir können Frieden haben, oder? Vers 4 sagt es, und dieser wird Friede sein. Hier wird der Herr Jesus Christus selber mit dem Frieden identifiziert. Willst du Frieden in dieser Welt haben, dann brauchst du Anteil an Jesus Christus, weil er ist der Friede. Jesaja 9, der Friedefürst, er selber. Es gibt in der Schrift eine zweite Stelle und die erklärt uns, was hier gemeint ist, wo der Herr Jesus mit Frieden identifiziert wird. Und das ist Epheser 2. In Vers 14 ist es dann, ich möchte ab Vers 13 lesen, diesen Text, ich habe sie notiert, Vers 14, dachte, ja, da haben wir den Bezug, habe ich den Kontext gelesen, dann habe ich erst geschrieben, okay, 14 bis 17, habe ich es heute Morgen nochmal angeschaut, dann habe ich geschrieben 13 bis 19, vielleicht wenn ich es nochmal ein paar Mal lese, würde ich es noch erweitern. Jetzt lesen wir ab Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Die Fernen, damit sind die Heiden gemeint, ihr seid nahe gekommen. Wie? Durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden Judenheiten eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hat, damit er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Er sagt, er hat Juden wie Heiden die Trennung abgebrochen und hat sie versöhnt mit dem Vater, hat Frieden gestiftet. 16. Und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hat. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Da sind wir ganz nah an Weihnachten, oder? Friede auf Erden. Und Willi hat es gestern gut, ich habe die Stelle auch notiert gehabt, deswegen schlage ich es nicht auf. Frieden auf Erden. In den Menschen seines Wohlgefallens. Gute Übersetzung hier lesen. In den Menschen seines Wohlgefallens. Diesen Frieden hat er gebracht. Vers 18. Denn, jetzt kommt die Begründung, warum Frieden? Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zum Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes oder Brüder Jesu, Schwestern Jesu. Das ist diese Botschaft. Frieden geschafft durch das Kreuz, dadurch, dass Christus sein Blut vergossen hat. So konnte er Frieden schaffen. Kolosserbrief führt das auch aus und schreibt dann, dass er alle Feinde entwaffnet hat und sie bloßgestellt hat. Das hat Christus getan. Ich möchte diesen Triumph, diesen Grund für den Frieden ausführen, wie es dieser Micha-Text hier tut. Und er tut es anhand von Assyrien. Was bedeutet damals für die Frieden? Und er nimmt jetzt hier diesen ultimativen großen Weltherrscher, Assyrien. Und dieser stand möglicherweise genau in dieser Zeit vor den Toren von Jerusalem. Und ich habe mir die Karte angeguckt, muss ich spiegelverkehrt machen, von euch auf dieser Seite, da oben ist Assyrien irgendwo, wenn ich 2,50 wäre, da oben wäre es. Hier ist Jerusalem und dann 8 Kilometer südlich, dort ist Bethlehem und die Gegend, wo Micha gewohnt hat. Lauter Dörfer, lauter Käfer. Und Assyrien stand mit 185.000 Mann vor Jerusalemer Stadtmauern und hat Jerusalem umzingelt. Und überleg mal, 8 Kilometer davon entfernt liegt eine Stadt, die nicht 1.000 Mann zusammenbringt. Die hat keine Stadtmauer, die hat nichts. Und dort sind ganz viele weitere Dörfer, in denen Micha gewohnt hat. Also Micha 1 hat davon er gewohnt. Versteht ihr, was es heißt? Der Feind, die Weltmacht greift an. Ganz ehrlich, da ist dieser Krieg in Osteuropa, ist nichts dagegen. Die Dimensionen damals waren so gewaltig. Und dann tritt Micha auf und sagt, der wird euer Friede sein. Welch gewaltige Botschaft, oder? Und was hat Gott getan? Was hat Gott getan? Er hat eine dieser Hervorgänge, was ich vorher erwähnt habe, des Engel des Herrn, er ist aufgetreten. Komm, wir lesen das in Jesaja 37. Wie gesagt, das sind Paralleltexte aus der gleichen Zeit. Und so kriegen wir einen Einblick da rein, wie Gott mächtig wirkt. Und lasst uns das als Vorbild dafür sehen, was Christus auf Golgatha vollbracht hat. Lasst uns diese Verse als Vorbild sehen, was für einen Kampf Christus auf Golgatha geführt hat. Ich lese ab Vers 35. Das war auch so eine Stelle. Ich habe es heute Morgen reingeschrieben, dann habe ich es nochmal gelesen und dann muss halt noch ein Vers dazu. Und ich will die Stadt beschirmen, hier redet er von Jerusalem, will sie retten um meinet und um meines Knechtes Davids willen. Das ist seine Motivation, meine Ehre, mein Knecht. Und Vers 36, und der Engel des Herrn ging aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Schwäbisch Gmünd hat 60.000 Einwohner. Mal 3, dann wisst ihr, was das für ein Massaker war. Das hat der Herr geschlagen. In einer Nacht. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren sie alle samt Leichname. Wörtlich steht hier tote Leichname. Jeder Leichnam ist tot. Wisst ihr, was für eine Dramatik dieser Text hier reinlegt? Da waren sie alle samt 185.000 Mann tote Leichname, die der Herr geschlagen hat. Und das ist nicht genug. Vers 37, und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und er zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive, das ist seine Heimatstadt. Und es geschah, als er sich niederbeugte im Haut seines Gottes, der erschlug ihn Adramek und Sares, das sind seine Söhne, die haben ihn dort erschlagen. Wisst ihr, was für ein Gericht dort über ihn geht? Er betet seinen Götzen an und sie rammen ihm das Schwert in den Rücken. Das ist im Vorbild, was Christus auf Golgatha getan hat. Und Christus hat nicht 185.000 Mann geschlagen. Nein, er hat den Teufel besiegt. Der Teufel als erster Feind, weil der Teufel den Menschen angefangen hat zu knechten und zu versklaven, dass er seiner Sünde gehorchen muss. Er hat die Sünde überwunden, weil die Sünde den Menschen vordiktiert, was er tun muss, dass er Gott nicht ehren soll und der Mensch darin gefangen ist und damit ihm den Tod bringt. Und Christus hat den Tod überwunden, den letzten Feind, weil dieser Feind den Menschen auf ewig in die Hölle, in der Hölle bindet. Diese drei hat Christus überwunden: Sünde, Tod und Teufel. Und dann sagt er seinem Volk: Da ist Friede da. Da ist Friede da. Fürchte dich nicht. Frieden ist gebracht durch diesen Ewigen. Jesaja fragt den Menschen und hat mich schon oft ermahnend gefragt: Und wer bist du, dass du dich vor den Menschen fürchtest, dass du Angst hast vor diesem Wurm Assyrien, Arbeitgeber, Klassenkamerad, vielleicht sogar der Ehepartner, wer auch immer dieser Feind ist, die Finanzen, dein Konto, dein Grundstück, dein Auto, was auch immer der Feind in diesem Leben bist, wer bist du, dass du dich vor dem fürchtest? Der Herr hat 185.000 in einer Nacht geschlagen und auf Golgatha hat den Teufel, den Tod und die Sünde geschlagen. Wer ist da, der noch sein könnte? Das ist unser ewiger Herrscher, der auf diese Welt gekommen ist, um für sein Volk zu regieren und alles zu beherrschen. Das ist unser König. Lasst uns diesen Text hier nehmen und im Sinne von 2. Korinther 1, Vers 20 sagen: Christus hat das Amen gesprochen. Er hat gesagt, so ist es. Und jetzt lasst uns nehmen und sagen, das nehmen wir in Anspruch. Christus hat das Ja gesprochen. Und lasst uns unser Amen dazu geben und sagen: Herr, in all meinen Situationen, wo ich beben könnte vor Furcht, bitte mach diesen Frieden in meinem Herzen groß. Ich will auf Christus trauen und diesen gigantischen Herrscher in meinem Herzen heiligen. Lasst uns ihn in Anspruch nehmen, denn er wird unser Friede sein. Wir standen heute im Bild gesprochen unter dem Weihnachtsbaum. Wir kleine Kinder haben das Paket aufgemacht, haben reingeschaut und haben ein Geschenk ausgepackt, das wir kennen, das wir verstehen und sagen, ja, weiß ich. Und wir haben genauer hingeschaut und gesagt, was ist das für eine Botschaft, die wir haben, die uns Gott in Christus geschenkt hat. Und wisst ihr, was Gott uns geschenkt hat? Er hat uns seinen Sohn geschenkt, den ewigen Gott, der seit Ewigkeit ist, in diesem kleinen Ort Bethlehem, hat sich erniedrigt. Und er hat ermöglicht, dass die, die gegen ihn rebellieren, die, die ihn nicht wahrnehmen, umkehren können, dass sie Anteil an seinen Kindern bekommen, dass sie zu seinem Volk zugehören und er ihr König wird. Und wir haben gesehen, dass dieser ewige Gott, der mächtige König ist, ein Friedenfürst, der Frieden auf diese Erde gebracht hat, in den Menschen seines Wohlgefallens. Diesen herrlichen Herrscher. Und wir haben gesehen, dass er den Feind besiegt hat. Wie reagieren wir darauf? Ich möchte eine letzte Stelle aufschlagen, und zwar in Matthäus 2. Matthäus Kapitel 2. Wie reagieren wir auf diese herrliche Botschaft? Ich möchte dort ab Vers 1 lesen, Matthäus 2 ab Vers 1. Als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Wisst ihr, die Götzendiener aus dem fernen Ende, die Abschaum sind im Blick auf das damalige Israel, die kommen und die bekehren sich und die kommen, ihn zu huldigen. Das ist die Einladung: Komm zum Herrn und huldige ihn. Gleich werden die Möglichkeit haben, in Gebeten, in Liedern, jetzt hast du schon die Möglichkeit, in deinem Herzen ihn zu loben. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. In Klammer, ich will ihn töten. Das ist die andere Reaktion, oder? Da ist einer da und sagt, okay, finde ich den, ich lege die Messer in seine Kehle, dieses kleine Baby, und ich bringe ihn um, weg mit ihm. Der Herr wird ihn richten dafür. Und was die Schriftgelehrten, und ich denke, das, Herodes ist nicht die Thema, nicht die große, zumindest nach meiner Einschätzung, nicht die große Risiko für uns heute, aber die Schriftgelehrten. Und sie sagten zu ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben im Prophet, Klammer Micha, und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk weiden soll. Wisst ihr, was die machen? Die machen ein teuflisches Werk hier an dieser Stelle. Zunächst, ja, sie ignorieren. Sie hätten jetzt nach Bethlehem gehen sollen, das wäre die richtige Antwort. Aber wisst ihr, was sie machen? Sie nehmen diesen Text, Micha 1 bis 3, und streichen manches heraus. Sie zitieren diesen Text und sagen, der, dessen Hervorgänge von Ewigkeit her sind, das streichen sie raus. Das hat hier keinen Platz. Warum? Haben sie es vielleicht nicht verstanden? Der Text sagt es nicht. Die Überlegungen sind, haben sie es nicht verstanden? Hatten sie ein Problem damit, dass der ewige Mensch wird? Dass Christus Gott und Mensch zugleich ist? Wir können hier über die Straße rübergehen und uns anschauen, was dort mit der Bibel gemacht wird, an der PH. Dort wird genau dieses teuflische Werk gemacht. Gefällt mir nicht, ich streiche es raus. Passt mir nicht, ich streiche es raus. Gemeint, ich habe keine Angst, dass das hier passiert. Aber allzu oft, auch in meinem Leben, der Herr geht mit mir in die Schule, da tun wir es, haben doch Angst und fürchten uns doch, oder? Da lasst uns umkehren zu ihm und das nehmen, wie es dort steht. Lasst uns da gemeinsam füreinander beten, dass der Herr uns das schenkt. Gott wird Mensch und wir haben drei Reaktionen. Ich lade euch ein, jetzt gemeinsam den Herrn zu huldigen.